Siehe Colts Wortbetrachtungen über das Lukasevangelium, Kapitel 13. Die ersten Verse dieses Kapitels zeigen, dass allem Segen die Buße zugrunde liegen muss. Als man ihm von den von Pilatus getöteten Galiläern berichtete, sagte der Herr: Wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Es ist die einzige Grundlage, auf welche wir mit Christo in Einklang gebracht werden können. Es ist die Grundlage des Selbstgerichts. Wenn gefehlt worden ist, ist die Buße die einzige Frucht, die Gott sucht. Er sucht nicht Gutes in den Menschen, sondern die Anerkennung ihrer Schlechtigkeit. Er sagt, wenn ihr bloß zugebt, dass ihr böse seid, kann ich etwas mit euch tun. Die Juden dachten, dass die Getöteten sehr böse Männer gewesen wären. Der Herr aber sagt, nein, das ist eine Warnung für euch. Ihr werdet alle ebenso umkommen, wenn ihr nicht Buße tut. Ich zweifle nicht daran, dass es sich auf die Nation bezog. Sie taten nicht Buße, und bei der Zerstörung Jerusalems kamen mehr als 1 Million Juden um. Die Straßen wurden zu Strömen von Blut. Der Feigenbaum, Verse 6 bis 9, stellt Israel dar, dem noch eine Gelegenheit zur Buße geboten wurde. Israel wurde verflucht, weil sie keine der Buße würdigen Früchte brachten. Gott wollte sie alle mit aller Fülle segnen, es war aber keine Buße da. Der natürliche Mensch richtet niemals sich selbst, und Gott hat aufgehört zu erwarten, dass er es tun wird. Darum sagt er: Nimmermehr komme Furcht von dir in Ewigkeit. Nathanael richtete sich selbst. Bei ihm war alles ans Licht gekommen. Der Herr hatte alles gehört, was er unter dem Feigenbaum gesagt hatte, und er konnte sagen: Er ist ein Mann ohne Trug, er hat alles bekannt, und ich weiß, was das alles war. Jeremia, Kapitel 24, spricht von guten und schlechten Feigen. Die guten Feigen waren die Menschen, die sich der Notwendigkeit unterwarfen, in Gefangenschaft zu gehen, weil sie es verdient hatten. Sie richteten sich selbst und nahmen das an, was sie verdient hatten. Die schlechten Feigen waren diejenigen, die in Jerusalem blieben und ihre religiöse Anmaßung festhielten. Darum verfluchte Gott sie. Das ist der Grundsatz des Selbstgerichts. Gott segnete diejenigen, die sich selbst richteten, und verfluchte die, welche sich weigerten, dies zu tun. Hiskia hatte ein Geschwür, das beinahe seinen Tod herbeiführte, aber ein Feigenkuchen wurde darauf gelegt, und dadurch wurde er wiederhergestellt. Ein Geschwür stellt einen gewaltigen Ausbruch des Fleisches dar, aber unter der gesegneten, heilenden Macht des Selbstgerichts kam Wiederherstellung zustande. Dieser Grundsatz der Buße ist höchst wichtig für uns alle. Wenn etwas zwischen zwei Brüdern oder zwei Schwestern nicht in Ordnung ist, kann es nur nach dem Grundsatz des Selbstgerichts geheilt werden. Die Frage lautet: Was habe ich verkehrt gemacht? Ich habe nichts damit zu tun, was der andere getan hat. In jedem Falle von Zwistigkeit unter den Geschwistern ist meistens das Unrecht auf beiden Seiten. Es sind selten Fälle gewesen, wo auf der einen Seite alles schwarz war und auf der anderen alles weiß. Wenn ich beginne, das kleine Teil des Unrechts auf meiner Seite zu richten, so ist es viel leichter für die andere Seite, sich selbst ebenfalls zu richten. 10 Jahrhunderte sind seit dem Tode Jesu vergangen. Es ist die längste der da gewesenen Perioden, und der Abschluss naht. Es ist die reinste Gnade, dass wir nicht dahingerafft worden sind. Der Herr hat uns vielleicht deswegen hiniedengelassen, weil in unseren Wegen und in unserem Geiste etwas ist, was ihn zu unserer Gegenpartei macht, und er will uns die Gelegenheit zur Buße geben. Er sagt zu uns: Ich will, dass ihr mit mir in völliger Harmonie und im Einklang steht. Das Weib, von dem wir in den Versen 10 bis 14 lesen, stellt denjenigen dar, bei denen keine Frucht der Buße vorhanden war, denen aber die Dazwischenkunft Gottes in Christo noch nicht zugute gekommen war, und deshalb waren sie durch Satan geknechtet. Es ist wichtig, diese zwei Klassen zu erkennen: die nicht bußfertige Nation, die Gelegenheit zur Buße nicht ergriff, die nicht danach trachtete, sich mit der Gegenpartei zu versöhnen, und der Überrest, der im Bewusstsein seines sündigen Zustandes niedergebeugt war. Grundsätzlich gleicht das Römer Kapitel 7. Welchen Gebrauch Satan von frommen Seelenübungen macht. Satan hatte dieses Weib gebunden, die eine Gläubige war, denn sie war eine Tochter Abrahams. Sie gehörte zur Familie des Glaubens, und der Herr war gekommen, um ihr die Hände aufzulegen. Sie war aber nicht frei. Sie kannte nicht die von Gott eingeführte große Befreiung in Christo. Unter dem System des Gesetzes fielen sogar die Kinder der Knechtschaft zum Opfer. In Hebräer Kapitel 2 werden die Kinder als eine unterschiedliche Klasse anerkannt. Der Herr nahm sich nicht der Engel an, sondern des Samens Abrahams. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise an denselben teilgenommen, auf dass er durch den Tod den zunichte machte, der die Macht des Todes hat. Das ist den Teufel und alle die Befreite, welche durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Stell Personen vor, die durch Frömmigkeit und Gottesfurcht gekennzeichnet sind. Es ist der Gedanke Gottes, dass sein Volk nicht niedergebeugt sein soll. Hier aber war eine Tochter Abrahams so niedergebeugt, dass sie außer sich selbst nicht sehen konnte. Sie konnte ihr Gesicht nicht aufheben, um den Herrn zu sehen. Seelen, die in solch einem Zustande sind, werden immer vom Herrn beachtet. Er war gesalbt worden, um den Gebundenen zu predigen. Dieses Weib war 18 Jahre gebunden gewesen, und Gott hatte beobachtet, dass ihr eins von den Kindern war, die das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Dieses Weib war in Knechtschaft. Es war nicht die Wirkung der Sünde. Es war wie in Römer Kapitel 7. Man hat Wohlgefallen am Gesetz Gottes, aber keine Kraft. Dann schaltete sich der Herr als der gesalbte Befreier ein. Er legte ihr die Hände auf und befreite sie. Das ist sein Wohlgefallen. Das Wohlgefallen Jehovas gedeiht in seiner Hand. Es gefällt dem Herrn wohl, Seelen zu befreien. Wenn Sie 18 Jahre lang in Knechtschaft verbleiben, kennen Sie das Wohlgefallen Gottes nicht. Gott ließ diese Berichte von seinen Dienern nicht nur als Geschichte niederschreiben, sie sind auch Bilder von dem, was der Herr jetzt noch tut. Wenn in meiner Seele jetzt irgendein Element der Knechtschaft vorhanden ist, so steht mir der Herr so nahe, wie er jenem Weibe nahe war, und er führt das Wohlgefallen Gottes aus. Es war nicht das Wohlgefallen Gottes, dass sie gebunden sein sollte. Der malische Zustand der Nation wird in dem Feigenbaum, der keine Frucht hervorbrachte, dargestellt. Dieses Weib stellt aber den Überrest dar, den Gegenstand des Werkes Gottes, die Tochter Abrahams, ein Teil der Familie des Glaubens. Tausende gehören jetzt zu der Familie des Glaubens. Buße ist getan worden, und Gott hat einen zerschlagenen Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz bei ihm gefunden. Satan möchte sie aber gebunden halten, mit sich selbst beschäftigt und nicht fähig, emporzuschauen, wie der Mensch in Römer Kapitel 7. Sobald wir die Freiheit in einem anderen sehen, können wir emporschauen und sagen, ich danke Gott. Zwei schöne Kapitel, die man zusammen lesen kann, sind Römer Kapitel 7 und Jesaja Kapitel 53. Jeder, der Jesaja Kapitel 53 gelesen hat, wird bemerkt haben, dass es dort überall heißt, er und sein. Es ist der Gegensatz zum Ich und mich in Römer Kapitel 7. Ein anderer ist gekommen und ist durch den Tod gegangen, um das Wohlgefallen Gottes zu haben und auszuführen. Nun liegt die Befreiung von der Knechtschaft darin, von meinem Ich zu ihm zu entfliehen. Dieses Weib musste warten, bis der Herr als der gesalbte Befreier hervortrat. Es scheint, dass ihre Knechtschaft anfing, als er etwa 12 Jahre alt war. Von dem Augenblick an, wo der Herr verständnisvoll sein Verhältnis zu Gott zum Ausdruck brachte, was er tat, als er in Jerusalem zurückblieb und mit den Gelehrten im Tempel weilte, wartete der Herr 18 Jahre. Er wartete aber auf die Salbung. Es ist wunderbar, daran zu denken, dass die Gnade auf ihre Gelegenheit und die Schwachheit auf ihre Befreiung 18 Jahre warteten. Es kam der Augenblick, wo der Herr gesalbt und frei war zu wirken, und das war der Zeitpunkt für die Befreiung des Weibes. Dem Wohlgefallen Gottes gemäß gibt es jetzt kein Warten mehr. Vielleicht erlangen einige wahrhaft bußfertige Seelen Leben und Freiheit erst auf ihrem Sterbebette. Das ist aber Satans Werk, nicht Gottes Werk. Man kann sagen, dieses Weib wurde in einem anderen aufgerichtet. Er legte ihr seine Hände auf. Er machte sich mit ihr eins. Das war es, was sie befreite. Bildlich sind wir alle in dem Gesalbten Befreier. Die Befreiung wird herbeigeführt und durch die Berührung seiner Hände vollzogen. Außer der Berührung gab es auch noch das Reden Jesu. Das Reden gleicht dem befreienden Dienste, die Berührung gleicht aber dem Verleihen des Geistes. Es gibt befreienden Dienst, den Dienst Christi als des gesalbten Predigers. Jeder, der Gott fürchtet, wird Christo und dem Auslegen über alles, was als Ergebnis des Sündentragens zustande kam, zuhören. Er weiß alles, was Gott vor sich hat, und er erduldete alle Leiden, damit es uns zugute kommen sollte. Dann ist die Berührung ein Hinweis auf das Werk des Geistes. Christus berührt jetzt Seelen durch den Geist. Seelen mögen einen sehr befreienden Dienst hören, sie erlangen aber nicht die Befreiung, bis sie dafür bereit sind. Zweifellos waren diese 18 Jahre für das Weib ein Vorgang, während dem sie ziemlich viel lernte. Sie war eines der Kinder, eine von denen, die Buße taten. Ob wir uns als Sünder betrachten oder als in einem im Verfall stehenden Bekenntnis, Buße ist immer erforderlich. Hier sehen wir aber auch, dass der Herr sie aufrichtete. Wir sehen daraus, wie Satan eine Seele in Knechtschaft hielt, die wirklich Glauben hatte, jedoch zusammengekrümmt und nicht fähig war, emporzuschauen. Das Gesetz machte nichts vollkommen, es machte die Unvollkommenheit offenbar, aber der Herr kam, um es durch Vollkommenheit zu ersetzen. Er machte sie gerade, damit sie Gott verherrlichen konnte. In Jesu sehen wir Gott, der sich in den Gedanken seiner Gnade kundtut. Er tut sie nicht nur kund, sondern er verwirklicht sie auch. Wenn Gott sich für sein Volk in seiner ganzen Sündhaftigkeit und Schwachheit einsetzt, dann hat es eine neuartige Kraft, die Herzen in Freude und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht emporzuheben. Will hier die Anteilnahme Gottes an seinem Geschöpf ans Licht bringen. Sogar der Mensch würde sich für seinen Ochsen oder seinen Esel interessieren und für ihn sorgen. Wenn der Mensch sich so für sein Vieh interessiert, sicherlich steht es dann auch Gott zu, sich für sein Volk zu interessieren, besonders für diejenigen, die zur Familie des Glaubens gehören. Dieses bringt die gnädigen Gedanken Gottes ans Licht. Der Herr war hienieden, um sie zum Ausdruck zu bringen. Es ist, als wenn er sagte, wollt ihr mich nicht so gnädig sein lassen, wie ihr es seid? Er sagt es in dieser Weise, es ist aber schrecklich, dass er Heuchler sagt. Der religiöse Mensch gibt nicht zu, dass Gott ebenso gütig ist wie er selbst. Das ist erstaunlich, aber wahr. Der Sabbat war der gesegnete Ausdruck der Güte Gottes. Es war ein Tag der Ruhe und der Erquickung. Er wurde für den Menschen gemacht. Wir hätten erwarten können, dass der Herr sagen würde, er sei für Gott gemacht worden. Der religiöse Mensch machte ihn zur Knechtschaft, aber der Herr gab ihm seinen wahren Charakter, indem er eine Tochter Abrahams am Sabbat völlig frei machte. Sie hatte noch nie zuvor einen wirklichen Sabbat erlebt. Alle seine Widersacher wurden beschämt, und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, welche durch ihn geschahen. Wir leben in einer Zeit herrlicher Dinge. Wir sollten nicht anders denken. Das System, zu dem wir gehören, besteht in Herrlichkeit. Es ist nicht nur am Endziele herrlich. Alle stellen sich die Herrlichkeit am Endziele vor. Unser System beginnt aber schon in Herrlichkeit. Und es gibt die ganze Zeit hindurch herrliche Dinge. Der Charakter des Reiches Gottes ist ein System von herrlichen Dingen. Deswegen ist es so traurig, dass es zu einem großen Baum und zu einem Sauerteig geworden ist. Vers 21. Dieser Gedanke scheint dem Herrn als ein Gegensatz dazu in den Sinn zu kommen. Er führte ein herrliches System ein, aber er wusste, wozu es in seiner Abwesenheit ausarten würde, zu einem großen Baum und zu einem Sauerteig. Darum gebührt es uns, in diesem Zusammenhang danach zu ringen, einzugehen. Es gibt eine enge Pforte, und nichts außer Christo geht durch diese Pforte. Nur insoweit, wie wir uns das Gepräge des Systems der Herrlichkeit angeeignet haben, können wir durch die enge Pforte gehen. Nichts anderes kommt da hindurch. Der Herr betrachtete die öffentliche Gestalt, die die Dinge annehmen würden. Er hat das Reich Gottes eingeführt, doch er wollte seine Auswirkung der Verantwortung des Menschen überlassen. Und es würde dann zu etwas Großem werden, was er niemals beabsichtigt hatte. Es gibt eine enge Pforte, welche nichts, was dem Menschen nach dem Fleische eigen ist, durchlässt. Nichts Fleischliches kann durch diese Pforte hindurchgehen. Dort hindurch zu dringen, ist eine Angelegenheit eifrigen Ringens, eine ernste Sache für uns. Der Herr weist auf das Verhängnisvolle und Schwierige der gegenwärtigen Lage hin. Ich kannte einen Ort, wohin ein Prediger eine lange Zeit hindurchkam, und nach ihm kam ein anderer und sagte, »Er hat euch gesagt, wie leicht es ist, errettet zu werden, und nun bin ich gekommen, um euch zu sagen, wie schwer es ist, errettet zu werden. Beides ist wahr. Wenn Christus unser Alles als Gerechtigkeit vor Gott sein soll, dann muss er auch in jedem alles sein. Das bedeutet eine enge Pforte, damit nichts, das vom Fleische ist, hindurchgehen kann. Es ist leicht, durch den großen Baum und den Sauerteig beeinflusst zu werden. Der Baum ist groß, weil da so vieles, was dem Menschen nach dem Fleische eigen ist, vorhanden ist. Und der Sauerteig ist aufgeblasen, weil so viel von der menschlichen Bosheit darin ist. Verstehen wir, dass nicht ein bisschen davon vor Gott taugt? Wenn wir im Reiche sein wollen, müssen wir durch die enge Pforte eingehen. Wenn Christus in Bezug auf Gerechtigkeit alles für uns sein soll, dann muss er auch für das praktische christliche Leben alles sein. Das ist die enge Pforte. Nur das geht da hindurch, was Gott wohlgefällt. Dann braucht man nicht zu fürchten, eine geschlossene Tür vorzufinden. Der Herr sprach ernst zu den Menschen in seiner Nähe, die in seiner Gegenwart aßen. Sie hatten nicht danach gerungen, durch die enge Pforte einzugehen. Keiner wird jemals danach streben, durch die enge Pforte einzugehen und es dann nicht auch vermögen. Die Tür wird aber geschlossen werden. Die Menschen wollen zu den öffentlichen Segnungen des Reiches Zutritt finden. Sie dürfen aber nicht die enge Pforte vernachlässigen. Sie möchten eingehen, aber ohne jemals die Schmach des Reiches auf sich genommen zu haben. An ihnen ist dann nichts, was der Herr anerkennen kann. Sie waren religiös und äußerlich in seiner Gesellschaft und ihm nahe, aber er nennt sie Übeltäter. Sie hatten sich in dem betätigt, was im religiösen Sinne vom Fleische war, und genau dasselbe tut jetzt die Christenheit. Alles, was nicht Christus ist, ist böse. Deshalb sagt der Herr, ich kenne euch nicht. Es war nichts in ihnen, was der Herr als ihm eigen anerkennen konnte. Der Herr erkennt jede bußfertige Seele an. Er könnte nicht einer bußfertigen Seele sagen, ich kenne dich nicht. Der bußfertige Sünder bereitet dem Himmel Freude. Das ist der einfachste Wesenzug des Werkes Gottes. Jeder bußfertige Sünder ist im Himmel und dem Herrn wohl bekannt. Auch jede Wertschätzung Christi macht uns ihm wohl bekannt. Er merkt sich das. Er lenkte die Aufmerksamkeit auf den weit ausgedehnten Charakter des Reiches Gottes. Es sollte keine beschränkte Ordnung der Dinge sein, denn Abraham, Isaak und Jakob würden da sein, und Menschen von Osten und Westen und von Norden und Süden sollten zu Tische liegen im Reiche Gottes. Die Gedanken Gottes sind nicht eng, aber das Wort ist sehr erforschend. Siehe, es sind Letzte, welche Erste sein werden. Und es sind Erste, welche Letzte sein werden. Wenn das Reich Gottes offenbar sein wird, werden Abraham und Isaak und Jakob darin zu sehen sein, und eine große Schar von allen Enden der Erde wird in die Gemeinschaft der Gnade eingeführt sein. Das Reich Gottes wird als ein Ort der Ruhe und der Befriedigung betrachtet, wo die Menschen liegen. Es scheint die Gemeinschaft der göttlichen Gnade zu sein. Um gegenwärtig einzugehen, ist die Pforte eng, aber das, worin man eingeht, ist sehr umfangreich. Der Herr hatte auf den Gegensatz zwischen diesem und der öffentlichen Seite, dem Senfbaum und dem Sauerteig in Vers 21 hingewiesen. Öffentlich würde das Reich groß und verderbt sein, so dass jetzt schon ein Ringen, um durch die enge Pforte einzugehen, erforderlich ist, um auf eine wirkliche Weise in das Reich einzugehen. Alle Grundsätze, die den Senfbaum und den Sauerteig ausmachen, haben dem Wesen nach keinen Platz im Reiche, obwohl sie öffentlich einen Platz haben. Wenn wir dem Wesen nach im Reiche sein wollen, müssen wir von allen Grundsätzen frei sein, die den Baum groß gemacht und den Teig durchsäuert haben. Die Worte des Herrn, es sind Letzte, welche Erste sein werden, sollen bedeuten, dass die Letzten im Bekenntnis des Christentums, in dem, was wesentlich ist, die Ersten sein werden. Das ist die große Seelenübung der gegenwärtigen Zeit. Wir sollten wünschen, die Letzten zu sein in dem, was groß und durch bösen Einfluss verderbt ist. Diejenigen, die darin die Letzten sind, werden in Wirklichkeit im Reiche die Ersten sein. Es ist leicht, sich selbst zum Mittelpunkt zu machen und die göttliche Gnade aus den Augen zu verlieren. Der Gedanke an die Erwählung Gottes wird immer als ein Gedanke, der sich erweitert, eingeführt. Durch seine Erwählung erwirbt Gott viele. Das, was die Schar in Vers 29 genießt, ist allen gemeinsam. Sie legen sich alle zu Tische, und derjenige, der am meisten die Gnade genießt, ist der Erste im Reich. Es ist nicht durch besondere Befähigung, sondern durch den Genuss der Gnade, dass einer im Reiche zum Ersten wird. Wenn die Erwählung nicht wäre, würde keiner von uns eingehen. Die Erwählung Gottes erwirbt eine große Schar. Es wird immer in der Schrift in dieser Weise hingestellt. Es gefällt Gott wohl, eine große Schar in sein Reich zu bekommen. Abraham und in ihm werden alle Nationen gesegnet. Alles dieses ist sehr erforschend und bringt Seelenübungen mit sich. Zweifellos empfanden die Pharisäer den erforschenden Charakter dieser Dinge, und sie versuchten den Herrn dadurch einzuschüchtern, dass sie ihm sagten, Herodes wollte ihn töten. Aber ihre Bemühungen, ihn zu erschrecken, brachten bloß den standhaften und vor nichts zurückschreckenden Charakter seines Laufes ans Licht. Er konnte von seinem Laufe weder durch Herodes noch durch irgendeinen anderen abgelenkt werden. Wir sehen Unvollkommenheiten in den Lebensgeschichten seiner Diener, aber keine bei dem Meister selbst. Er sagt, siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen heute und morgen. Nichts sollte bei seinem Tun dazwischenkommen. Und der dritte Tag ist ja die Auferstehung. Der Herr ging bis zur Beständigkeit der Auferstehung weiter, und dann war er vollendet. Er wurde dadurch vollendet, dass er durch den Tod in die Auferstehung einging. Die gewissen Gnaden Davids wurden in dem Auferstandenen gesichert. Der dritte Tag ist eine Andeutung auf die Auferstehung, und das schließt den Tod ein, damit der Herr als das Gefäß der Gnade vollendet wurde. Er wäre nicht vollendet worden, wenn er nicht durch den Tod gegangen wäre. All die Gnade, die der Herr als Mensch auf Erden zum Ausdruck brachte, ging durch den Tod in die Auferstehung hinein. Das ganze System der göttlichen Gnade ist in ihm vollendet, so dass es ohne Fehl ist. Wir gehören zu einem System der Vollkommenheit. Vers 23 ist etwas anderes. Ich muss heute und morgen und am folgenden Tage wandeln. Es wird dabei nichts vom dritten Tage gesagt, und es bezieht sich auf den Wandel des Herrn hinein, der bis in den Tod fortgesetzt wurde. Er setzte seinen Lauf bis zum Ende fort, ohne Ablenkung und ohne Abweichung. Sein Angesicht war festgestellt, um nach Jerusalem zu gehen. Er musste dahin gehen, um seinen Lauf zu vollenden und um ihn in Jerusalem zu leiden, ebenso wie die Propheten gelitten hatten. Sein Pfad, der durch keine irdischen Güter erleichtert wurde, führte nur zum Tode. Er sollte in der am meisten begünstigten Stadt der Erde verworfen werden, und weil sie die höchste Gunst genoss, war sie auch die Schuldigste. In dem wunderbaren Aufruf nimmt der Herr deutlich den Platz Jehovas ein. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Brut unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Es war Jehova, dessen Innerstes aus Liebe zu der Stadt, die er erwählt hatte, bewegt war. Er war oft bereit gewesen, sie unter die Wärme und Pflege seiner behüteten Liebe zu nehmen. Sie hatte aber nicht gewollt. Darin liegt eine große Würde, weil er weiter fortschreitet. Es ist darin Gedanke, dass es mit Bedacht geschieht. Ich muss heute und morgen und am folgenden Tage wandeln. Er hatte einen bestimmten Lauf, und nichts konnte ihn erschüttern. Es geziemte ihm zu leiden. Er schritt völlig mit Bedacht und zielbewusst voran. Es ist gut, das Auge auf ihn zu richten. Die Christenheit ist jetzt in einer ähnlichen Lage, wie es damals Jerusalem war. Es war diejenige Stadt auf Erden, wo die Gunst Gottes erkannt worden war. Man empfindet den tiefen Ernst der Worte des Herrn, wenn er zum letzten Mal in dieser Weise zu der Stadt sprach, die ihn nicht haben wollte. Ihr habt nicht gewollt. Das ähnelt sehr seiner Haltung gegenüber Laodicea. Er steht an der Tür, sein Innerstes ist durch seine treue Liebe bewegt. Er ist bereit einzutreten, aber er ist draußen. Jehova hatte seine Diener und Propheten nach Jerusalem geschickt. Und als allerletzter kam er, selbst in der Person Jesu, und zeigte, dass er gewillt war, sie zu hegen und zu pflegen. Trotz allem, was sie waren, war seine Haltung voll unumschränkter Gnade. Jetzt sagt er aber, siehe, euer Haus wird euch überlassen. Sie sollten ihn nicht mehr sehen, bis sie sagen würden, gepriesen sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Ihr Haus wurde ihnen überlassen. Der Herr sagte zu ihnen gleichsam, wenn ihr mich nicht haben wollt, muss ich euch verlassen, damit ihr seht, wie leer alles ohne mich ist. Wie leer ist alles ohne Christum. Wenn Jehova verworfen ist, welchen Wert hat dann sein Haus? Es wird ihnen überlassen. Der Herr nennt es euer Haus. Es ist merkenswert, wie die Zeit, wo der Herr auf Erden war, der jetzigen entspricht. Der Herr könnte zur Christenheit ebenso reden, wie er es hier am Ende der Verwaltung tut. Auch wir sind am Ende einer Periode, in welcher man vorgibt, Gott Ehre zu erweisen, und der Herr wird verworfen. Der Herr kam zu uns zu sagen, euer Herr, euer Haus wird euch überlassen. Was ist das Christentum ohne Christum? In Laodicea erwähnt Christus mit Bestimmtheit diejenigen, die sich rühmen, Christen zu sein. Unser Innerstes sollte in einer göttlichen Weise über sie bewegt sein. Die Haltung des Herrn den sieben Versammlungen gegenüber ist ein Beispiel für die unsrige. Wie er an der Tür steht und anklopft, so ist es auch unser Vorrecht anzuklopfen und alles zu tun, was wir können, um bereit zu sein, die Aufmerksamkeit eines jeden auf Christus zu lenken. Die prophetische Stimme Christi ertönt, wenn auch die Menschen nicht zuhören. Der Herr hat nicht aufgehört, prophetisch zu warnen und in Liebe zu reden. In der ganzen Schrift gibt es keine Stelle, die so erschütternd zu unseren Herzen spricht. Es ist das innere Sehnen des Herzens des verworfenen Christus. Jerusalem war der begünstigte Ort gewesen, und es war nun desto mehr schuldig. Jerusalem bekam den größten Ausdruck der Gnade, denn das Evangelium nahm dort seinen Anfang. Man möchte alles so empfinden wie der Herr, und zwar um über andere bis ins Innerste besorgt zu sein.